Herzlich willkommen zu der Weltfriedenswoche 2020. Gestern haben wir mit einem Gottesdienst angefangen und jetzt ist Zeit für unser erstes Interview. Wir fangen da ganz tief im Wasser rein und zwar mit einem Taucher. Bei mir ist der erste Gast, der Mike Wüttrich.
Guten Morgen.
Hallo. Zuerst mal ganz banale Frage. Wieso fängt man denn an mit Tauchen?
Ja, es ist eigentlich von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Es sind verschiedene Vorstellungen, die man hat. Oder wenn man irgendwie im Fernsehen zum Teil mal ein bisschen schaut, was da für Bilder sind von unter Wasser, kann es einem manchmal ein bisschen sehr lustig machen, mit diesen Tieren mal einen Kontakt aufzunehmen. Oder es gibt auch Bereiche von Leuten, die halt am technischen Tauchen sehr interessiert sind, die an der Technik, am Equipment eher ein bisschen das Interesse haben. Und probiert man es mal aus und dann sieht man sofort, ist es jetzt wirklich das so, wie ich mir es vorgestellt habe oder nicht. Und entweder nimmt es einem der Ärmel vollends über oder man lässt es gescheiter sein, sozusagen.
Und die Bilder, die man dann im Fernsehen sieht, repräsentiert das etwa das, was nachher dann wirklich auch unter Wasser so ist?
Es ist zum Teil schon so, dass es natürlich nur die schönsten Bilder ausgewählt werden im TV oder einfach allgemein in den Medien, aber ich würde mal sagen, grosso modo trifft man effektiv solche Bilder an. Es ist halt immer ein bisschen naturabhängig. Die Natur macht nicht immer gegen das, was man gerne will und man trifft auch nicht immer gegen die Tiere an, die man sich vielleicht gerne mal schauen kann. Wenn man an spezielle Hotspots geht, wo man zum Beispiel sagt, an diesem Ort hat es zum Beispiel viel Walhaie oder sonst irgendetwas, ist immer noch keine Garantie, dass man das nachher so antrifft. Aber wenn man einmal etwas trifft, kommt es an diesen Bildern extrem nahe, wenn nicht sogar genau direkt so her.
Jetzt, wenn ich unter Wasser gehe, dann würde ich wahrscheinlich auch Fotos machen. Jetzt, wie stehen Sie denn zu dem Thema? Sind Sie eher jemand, der die Bilder gerne mitnehmen will oder eher im Kopf behalten?
Sowohl als auch. Also, es gibt sehr viele Bilder, da hat man manchmal so ein bisschen die Idee, ja, Mist hat jetzt eine Kamera mitgenommen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine kleine GoPro, nur ganz einfach, wo wir es dann machen. Es gibt Leute, die sind dann Vollprofi unterwegs, die haben so richtige UFOs, die sie mitnehmen. So wirklich ganz grosse Ausrüstungen mit den ersten Lichtarmen alles dran. Aber ich persönlich, ich geniesse vor allem das Wasser. Für mich sozusagen, oder eben auch mit meiner Frau zusammen vor allem, sehr viele Bilder. Ist schön, wenn man es im Kopf hat, dann muss man nicht unbedingt gross Foto machen. Wenn man den Apparat mitnimmt, macht man viel Fotos, die man in den meisten Fällen gar nicht mehr anschaut. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, die meisten Fotos, die wir gemacht haben, die schaut man vielleicht noch 2-3 Wochen nach der Ferien oder so mal einmal an und dann verschwinden sie irgendwo im Archiv und werden nicht mehr gross vorgenommen. Das sind dann nachher vor allem die Fotos im Kopf, die man regelmässig wieder vornimmt und dann auch in vollen Zügen genießt.
Jetzt, Sie haben vorher kurz angesprochen, entweder es packt einem oder es packt einem nicht. Irgendwie sieht es aus, als hätte sie es mega gepackt. Wie ist das denn eigentlich zustande gekommen?
Ganz anfänglich war es so, bei den Flitterwochen sind wir auf Indonesien 3 Wochen. Und wir haben die erste Woche geführte Tour gehabt, wo wir durch Java durch sind. Dort haben wir noch indirekt noch nichts mit dem Tauchen zu tun gehabt. In Bali waren wir dann selber ein bisschen unterwegs gewesen. Dort haben wir dann eine deutsche Frau lernen können. Die hat ein bisschen etwas vom Tauchen erzählt, aber da sind wir noch nicht so gross drauf angesprungen, sozusagen. Wir sind dann weiter auf Gili Island und dort auf der Gili Island haben wir so ein Schnorcheltour mitgemacht gehabt. Dort hat sich dann so ein bisschen die Unterwasserwelt so langsam ein bisschen davon fasziniert, die Fische, die man hat gesehen. Und leider haben wir dort einen Guide gehabt, der nicht ganz so der Richtlinie entsprochen hat, sagen Sie jetzt mal so. Er ist einfach immer die Schildkrottunger hochholen und hat die Touristen animiert, sie zu berühren, weil das angeblich Glück bringt. Ist natürlich der grösste Stress für die Tiere alles zusammen und absolut nicht zu empfehlen. Und uns hat das dann halt einfach aufgeregt und wir haben uns halt meistens dann auch ein bisschen abgedreht und selber anfangen. Und so der springende Punkt eigentlich für mich war dann auch, wo meine Frau plötzlich am Schultern hat angefangen, bewegen und anfangen rütteln, so ich soll doch jetzt endlich schauen. Es ist ein bisschen eine Weile gegangen, bis ich es realisiert habe. Und dann habe ich mich umgedreht und dann hat sie mir noch gezeigt, dann haben wir gleich noch zuschauen, wie noch so ein Riff haben, ein bisschen am Fortschwimmen war. Und das war, glaube ich, für mich der Moment, wo das Tauchen wirklich, wirklich interessant war. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich würde gerne mal so ein bisschen länger können unter Wasser sein, für das Zeug ein bisschen länger können zu geniessen und vielleicht auch die Chance haben, ein bisschen mehr zu sehen. Und später sind wir dann wieder zurück auf Bali und dort hat dann die Frau versucht, hinter meinem Rücken ein Schnuppertauchen zu organisieren, aber es hat dann gleich nicht ganz so geklappt und die Überraschung war halt nicht ganz so eine Überraschung gewesen. Aber dafür war ein Schnuppertauchen umso schöner gewesen. Leider war es in den letzten Tagen gewesen. Leider war es eben auch in den letzten Tagen von unserer Reise und dadurch konnten wir den Kurs noch nicht machen. Haben wir uns dann auch noch ein bisschen Zeit gelassen, als wir dann daheim waren.
Sie haben Ihre Frau angesprochen, Sie sind ein Team eigentlich unter dem Wasser. Wie wichtig ist denn genau das Team, wenn man unter dem Wasser ist?
Aus meiner Sicht her ist es eigentlich sehr wichtig, dass man ein gutes Team ist, dass man einander gut kennt. Oder wenn man mit einer Person geht tauchen, dass man sich auf die Person kann verlassen, dass sie dementsprechend wirklich ehrlich Rückmeldungen gibt. Mit der Zeit lernt man natürlich Leute und Taucher ein bisschen beobachten, merkt man auch, sind irgendwo Stresssituationen da oder nicht. Aber grundsätzlich ist es jetzt für ein Buddy-Team selber wirklich wichtig, dass Kommunikation und halt einfach auch der Groove untereinander ein bisschen stimmt, dass man einander vertrauen kann unter Wasser.
Die Kommunikation ist unter dem Wasser eingeschränkt. Eigentlich ist das im Sport meistens etwas mega Wichtiges. Wie geht man dann mit dem um, wenn man eigentlich nicht reden kann?
Wir haben immer noch Hänge. Also wir haben eine Zeichensprache unter Wasser, wo verschiedene Symbole sind, wo man so die einfachsten, gängigsten Sachen kann anzeigen kann. Und dann gibt es natürlich Kombinationen von verschiedenen Symbolen, wo man dann halt ein bisschen komplexere Sachen kann anzeigen. Also zum Beispiel, wenn man irgendwo einen Krampf in der Wade hat, kann man anzeigen, ich habe ein Problem, ich habe einen Krampf, ich habe ihn da. Zeigt man dann drauf. Da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten. Aber eben auch dort ist es halt wirklich immens wichtig, dass der Buddy ehrlich ist und dann rechtzeitig irgendetwas zeigt. Weil, wenn unter Wasser etwas ist, braucht man unter Umständen ein bisschen länger, bis man eine Situation im Griff hat, als jetzt irgendwie an der Oberfläche. Also, wenn jetzt beim Säckchen irgendwo einen Krampf hat, herhocken und dann kann man hurtig helfen, kein Problem. Das ist halt im Wasser dann ein bisschen anders. Und da ist man auf schnellstmögliche Reaktionen in dem Sinne angewiesen.
Nicht nur die Kommunikation ist komplett anders unter dem Wasser. Ich nehme an, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Wie fühlen denn Sie sich, wenn Sie unter dem Wasser sind?
Das ist so ein Moment, wo ich dann wieder das Gefühl habe, jetzt würde mich die Waage nicht anlügen. Also es ist so ein schwereloses Gefühl im Wasser. Man hat zwar dann auch so eine Jacke an, ein Jacket, das man braucht, um zu tarieren, dass man auf der gleichen Höhe bleibt. Dort kann man dann ein bisschen Luft einlassen oder rauslassen. Das ist im Prinzip eigentlich dann fast das Einzige, was ich wirklich noch so ein bisschen spüre. Und sonst der Rest ist einfach ein schwereloses Schweben im Wasser. Und das merkt man vor allem dann erst wieder, wie schön das ist, wenn man dann zum Wasser rausgeht. Und dann hat der Moment, wenn man aus dem Wasser raussteigt und plötzlich kommt das Gewicht von der ganzen Ausrüstung kommt und man das näher rumfährt, einfach spüren, sozusagen die Schwerkraft näher rum mit voll zuschlägt, sozusagen.
Jetzt, wir wollen noch ein bisschen den Frieden versuchen reinzubringen, weil das ist ja das Thema von unserer Weltfriedenswoche. Jetzt möchte ich Sie fragen, haben Sie eine Situation erlebt, wo Sie den Frieden beim Tauchen wirklich speziell gespürt haben?
Das habe ich eigentlich sehr häufig beim Tauchen. Und zwar ist es so ein bisschen aus meiner Ansicht nach, Frieden kann man eigentlich nur erleben, wenn man im Einklang mit der mit seinem Umfeld ist. Im Wasser gibt es grundsätzlich ein paar Verhaltensregeln. Man geht nichts berühren, man hält einfach die Grenzen ein, die die Lebewesen unter Wasser in dem Sinn anzeigen. Das merkt man schnell vom Verhalten. Wenn man das dann einhaltet, dann wird man aber auch schnell ein Teil von dem ganzen, sagen wir mal, von dieser ganzen Welt dort unter Wasser. Und dann kann es dann auch sein, dass plötzlich Tiere wie Vertrauen aufbauen. Und dann gibt es dann sehr viele ganz schöne Situationen. Jetzt, die schönste, die ich erlebt habe, war im Roten Meer. Da waren wir unterwegs, haben eigentlich auf Delfine gewartet. Und dann kam ein Kofferfisch, ziemlich ein grosser. Und dann ist plötzlich unter meinen Bauch gekommen und ist mit mir unter dem Bauch mitgeschwommen. Und dann bin ich eigentlich so wie sein Schutz geworden, sozusagen, von der ganzen, von seinem Umfeld. Und das ist so der Moment, wenn man merkt, das Umfeld hat Vertrauen in einem selber. Und das ist so ein schönes, so ein wohliges, so ein Friedensgefühl. Das ist so ein bisschen der Frieden für mich, den man dort unter Wasser erleben kann.
Jetzt habe ich eine Aussage für Sie zum Thema Frieden und Sport. Ich würde gerne, dass Sie die kurz kommentieren. Es geht viel in das rein, was Sie vorher gesagt haben. Sport bringt Frieden, weil er Menschen aller Art miteinander vereint.
Das kann ich voll unterstützen in dem Sinn. Also jetzt auch schon nur vom Tauchen her gesehen, es gibt extrem viele Leute, extrem viele Charaktere, die man lernt kennen, wo man nachher auch mitten ins Wasser geht. Und schon nur durch die Verbindung von etwas Gemeinsamen, wo man einfach etwas Gemeinsames zusammen macht, wird der Umgang miteinander schon mal ganz anders. Er wird viel offener, er wird viel herzlicher in dem Sinn. Ich denke jetzt, wenn man die Personen irgendwo einfach auf der Straße würde antreffen, ohne jetzt den gemeinsamen Sport, ist der Umgang wieder komplett anders. Oder das denke ich, ist das Sport und Frieden wirklich sehr eng zusammen. Sobald man etwas Gemeinsames hat, ein gemeinsames Interesse hat, ist man sehr schnell auch gemeinsam im Frieden drin, ja.
Aber wir reden ja eigentlich gar nicht die gleiche Sprache. Was sagen Sie denn dazu? Wäre es einfacher, wenn man dann wirklich wie die gleiche Sprache hätte, nicht nur die Zeichensprache?
Also Zeichensprache ist überall die gleiche Sprache. Von dem her gesehen, jetzt beim Tauchen spezifisch, sind wir dort eigentlich sehr, wie soll ich jetzt mal sagen, so international von der Sprache her vertreten und gleich hat man keinen Unterschied. Ob ich jetzt ein Okay-Zeichen von jemandem gezeigt bekomme, der Italienisch redet, oder ob jemand, der Indonesisch redet, das Okay-Zeichen ist immer das gleiche und jeder weiss, was es heisst. Von dem her gesehen, denke ich, ist so wie eine Art, so ein Übersetzungs-, der Sport so wie ein Übersetzungswerkzeug, das man dort näher hat.
Gibt es dann in Ihrem Sport auch Niederlagen?
Ja, die gibt es. Also jetzt im Moment bei mir, ich darf im Moment nicht tauchen aus gesundheitlichen Gründen. Das kann man ein bisschen wie eine Art Niederlage zählen, also vor allem aus meiner Sicht. Das Tauchen selber ist so dermaßen schön, wenn man halt mal nicht gehen kann. Dann ist es halt, wie wenn man irgendwie ein Spiel verloren hat, wo man sich wirklich darauf gefreut hat und voll darauf hergeschafft hat. Aber jede Niederlage geht einmal vorbei und irgendwann kommt das nächste Spiel. Von dem her gesehen, denke ich, wird auch das wieder in die Ordnung kommen.
Und wie gehen Sie denn konkret mit diesen Niederlagen um? Oder mit diesen, ja, sagen wir eher Problemen jetzt in dem Fall?
Also im Moment ist das, dass ich noch nicht genau weiss, wie lange das jetzt wird andauern, ist es halt schon ein bisschen eine schwierigere Aufgabe, jetzt da das Positive zu sehen. Aber grundsätzlich wegen irgendein Tauchgang, das kann mal sein wegen schlechtem Wetter oder sonst irgendetwas, wo man mal nicht gehen kann. Und das wird halt manchmal schon erst sein, wenn man direkt am Tauchplatz ist, dass man merkt, dass es nicht geht. Dann freut man sich einfach entweder auf einen nächsten Tauchgang oder man hat Freude am letzten Tauchgang, wo man war und probiert derzeitige Sachen wieder vorzuholen.
Gibt es auch während dem Tauchgang manchmal Niederlagen?
Ja, das gibt es auch, wenn man dann eben ein bisschen grössere Probleme hat unter Wasser. Das ist der Frau und mir mal eins passiert, wo wir den Trockentauchkurs frisch abgeschlossen haben, dass wir auch im Winter tauchen können. Ist der erste Tauchgang ziemlich eine höhere Anforderung für uns, weil es ist wieder ein neues Werkzeug, es ist wieder eine neue Ausrüstung, wieder ein neues Tauchgefühl gewesen. Und wir hatten auch das Problem, dass sie es angefangen aufzuziehen und wir haben es zuerst nicht gemerkt. Und erst, als wir kurz vor der Oberfläche waren, haben wir es realisiert, haben probiert entgegenzuwirken. Es war natürlich zu spät. Und unser Tauchbuddy, der dann mit uns schon unterwegs war, der war noch irgendwo 10 Meter unter dem Wasser und hat es auch nicht realisiert am Anfang. Dementsprechend haben wir dann probiert, wieder nachzukommen, so schnell wie es geht. Es war noch ein Nachttauchgang auf Allsuchen. Und wir sind dann runter. Ich habe es dann zum Glück geschafft, dass ich noch auffahren, bevor ich am Boden bekam. Die Frau hat es nicht ganz geschafft, ist dann am Boden aufgekommen. Und da wir schlickigen Boden haben, hat es natürlich eine riesen Wolke gegeben. Und dann ist die Sicht schlussendlich gleich null. Das Einzige, was ich dann nur noch gesehen habe, in der Taschenlampe liegt, ist einfach die Flosse von meiner Frau, die vor meinem Kopf am Flössel war. Und plötzlich hat es gemacht, flupp, und dann hat sie mir den Regulator zum Mund ausgeschlagen. Und genau in dem Moment habe ich dann noch einen Krampf für den rechten Waden bekommen. Und dann musste ich ein bisschen reagieren und überlegen, ja, was ist das Wichtigste? Okay, Punkt 1, ich muss wieder Luft haben. Ich habe geschaut, dass ich die Luft habe bekommen. Punkt 2, der Krampf. Dann habe ich den Krampf gelöst. Punkt 3 von meinem Problem, ich habe keine Sicht. Und ich weiss nicht mehr, wo meine Buddies sind. Also habe ich zuerst mal ein bisschen probiert, die Sachen zu beheben. Und dann haben wir uns alle zusammen wieder an der Oberfläche getroffen. Und es war eine sehr stressige Situation. Also sozusagen ein bisschen der Rest vom Tauchgang, den wir dann noch gemacht haben, war eigentlich nur noch das direkte Zurückschwimmen gewesen, Ausstieg. Dann war der Tauchgang eigentlich vorbei gewesen. Und das war auch eine Form von einer kleinen, sag jetzt mal, Niederlage oder von einem kleinen Verlieren gewesen, sozusagen.
Was sagen Sie denn den Leuten, die die Aussage bringen, dass Tauchen gefährlich ist?
Jeder Sport hat seine Gefahren. Egal ob man jetzt geht tauchen, egal ob man geht joggen, egal ob man irgendwie geht shooten, man hat überall Verletzungsgefahren. Es ist auch klar, beim Tauchen können tödliche Unfälle passieren. Aber um genau das zu verhindern, gibt es dementsprechende Grenzwerte, die man einhält. Sprich, zum Beispiel Geschwindigkeit, wie schnell man aufsteigen, wie viele Meter pro Minute. Es sind Verhaltensregeln mit der Ausrüstung, die man einhält. Man schaut, dass man nie alleine geht, tauchen, ausser man hat dementsprechend spezifische Ausrüstung und Ausbildung dazu. Man tut immer nur in diesen Grenzen eintauchen, wo man selber ist. Man muss auf sich selber schauen. Wenn man es einem halt mal nicht gut geht, dann macht man halt jetzt nicht einen 30 Meter Tauchgang, sondern halt vielleicht nur einen 10 Meter Tauchgang. Wenn man während dem Tauchgang irgendwo Probleme bekommt, dann muss man sich auch eingestehen, okay, jetzt tun wir halt den Tauchgang mal abbrechen, weil es einfach nicht geht und nicht einfach durchziehen. Also dort gibt es sehr viel, sage jetzt mal, Werkzeuge, die man zur Hand bekommt mit den Ausbildungen und natürlich auch sehr viel, was auf Eigenverantwortung ist, wo man die grössten Gefahren ziemlich schnell emanzipieren kann.
Jetzt, der Sport allgemein, was bedeutet das für Sie?
Ja, der Sport selber ist in erster Linie für mich jetzt vom Tauchen gehört ein bisschen zu meiner Work-Life-Balance. Also es ist etwas, was ich brauche, für das ich ein ausgleichen holen, dass ich mal ein bisschen anfahren kann, dass ich den Kopf mal um den Leer überkomme, weil, eben wie gesagt, man kann zum Beispiel unter Wasser nicht reden. Also hat man mal eine Ruhe gehört, höchstens die eigenen Platern, die man zum Maul auslässt, nachher vom Schnaufen. Oder sonst ein bisschen Umgebungsgeräusch wenig. Von dem her ist so, für mich ist der Sport eigentlich eher so ein bisschen ein Erholungswerkzeug, was man kann brauchen.
Noch auf eine Frage zurückkommen zu unserem heutigen Thema oder dem Thema von der ganzen Weltfriedenswoche eigentlich, Frieden und dem Sport. Wie denken Sie, kann der Sport dazu beitragen, dass Frieden in der Welt geschaffen wird?
Ich denke sicher auf einmal einiges durch das, dass der Sport in erster Linie auf Respekt aufbaut. Egal, ob man jetzt irgendwo in einem Wettkampf drin ist, es zeigt jeder, was er kann. Aber vor und nach dem Wettkampf ist immer ein respektvoller Umgang miteinander. Sieht man manchmal schon ein bisschen bei den Boxern, die man zum Teil da oben sieht, wenn sie sich einander im Vorfeld ein bisschen angreifen und aufstacheln und machen und tun. Gehört natürlich auch ein bisschen zu der Show. Aber in den meisten Fällen ist auch nach dem Kampf, wenn der Kampf vorbei ist, sind sie miteinander wieder am Diskutieren. Der eine gratuliert dem anderen zu seinem Sieg oder der andere tröstet nicht zu der Niederlage, wie auch immer. Von dem her denke ich, dass durch den Sport der Respekt untereinander dementsprechend ein bisschen erhöht werden kann, dass die Leute mehr auf Respekt geführt werden können. Und wenn wir mehr Respekt voreinander haben und auch Respekt vor dem Leben gegenüber haben, dann wird auch dementsprechend der Frieden wieder mehr möglich sein.
Kann man auch mit verschiedenen Sportarten Frieden erreichen oder braucht es wirklich eine Sportart, die alle Menschen vereint?
Ich denke, das ist individuell. Also das wird mit verschiedenen Sportarten möglich sein. Es wird auch durch das Mischen von verschiedenen Sportarten wird es dementsprechend möglich sein, weil der Sport ist etwas, das verbindet. Und da ist es eigentlich gleich, ob man jetzt da mit einer Sportart mit einer Ballen macht oder ob man eine Sportart jetzt nur mit dem Körper macht oder eben irgendwo an einem Ort etwas mit Tauchen oder sonst irgendetwas macht. Ich denke, das ist etwas, das überall schlussendlich auf das Gleiche rauszielt. Und da wird es nicht explizit nur eine einzige Sportart sein oder brauchen, die zu diesem Ziel führt.
Sie sind momentan Dive Master, wenn wir zurückkommen zum Tauchen. Dive Master, das bedeutet, dass man mit dem Expert oder mit dem Coach, Leiter, ich weiß nicht, wie ihr das
mit Tauchlehrer,
das Wort haben wir gefällt, genau, dass man mit dem mitgeht und dort mithilft. Das ist eigentlich so die Vorstufe von Tauchlehrer.
Genau, ja.
Ist das Ziel, das mal Tauchlehrer zu werden?
Also wir haben jetzt nicht per se die Weiterbildung alles zusammen gemacht mit dem Ziel, mal einmal Tauchlehrer zu sein, sondern der Wunsch, Tauchlehrer zu werden, ist eigentlich nahe entstanden während dieser ganzen Weiterbildungen, wo man dann auch gesehen hat, dass man anderen Leuten eine riesen Freude machen kann, wenn man jetzt ein Hobby, das man selber sehr gerne macht, ihnen kann zeigen kann, wie das geht, ihnen kann die Leute dann an die Hand nehmen und ihnen das Ganze darzulegen, was es genau ist, wie es sich anfühlt, wie dass man dort herkommt und so. Das hat dann gegen mich den Wunsch ein bisschen angefangen, grösser werden, dass man Tauchlehrer machen kann, weil dort kann man natürlich mehr den Leuten dementsprechend das Hobby dann auch weitergeben und mehr Leute an diesem Hobby teilhaben können.
Ist das auch wieder so eine Art, Leute zu vereinen und so vielleicht Frieden zu schaffen?
Ja, das kann sicher auch in die Richtung gehen. Wo eben, wie gesagt, für mich ist das Tauchen sehr eine wichtige Sache, weil es extrem schön ist. Es ist sehr, ein sehr friedlicher Sport in dem Sinn. Und je mehr, dass der dann Teil dran haben, desto mehr sie dementsprechend auch in dem Frieden, wenn sie es dann eben packt und sie wirklich Freude dran haben. Und dann kann man das natürlich auch ganz gut, der Frieden ein bisschen mehr verteilen, bald gesagt, ein bisschen erweitern.
Wir haben jetzt eigentlich über ihre Ziele geredet, ein bisschen einen Ausblick gemacht. Jetzt wollen wir zurückkommen in die momentane Situation. Es ist nicht einfach zum Tauchen im Moment, nehme ich an, vor allem, weil man nicht im Ausland, in den Orten, wo man eigentlich sonst taucht, sind eher nicht so die Möglichkeiten da, dass man dort hingeht, wegen dem Coronavirus. Wie ist denn das Tauchen in der Schweiz? Für mich kommt das so über, dass in den Seen ist es einmal in der Schweiz nie so schön wie im Ozean.
Jein. Kommt immer ein bisschen auf die Wasserbedingungen drauf an. Also jetzt, auch hier in der Schweizer See hat man extrem viel Leben. Man hat sehr viel Fischvielfalt zum Beispiel. Man hat sehr viele Krebse, die man auch hat. Wir haben sogar in unseren Süßgewässern Garnelen. Das wissen so sehr viele Leute nicht. Es gibt natürlich auch vom Gras her verschiedene Sachen, die man antreffen kann. Die Schwierigkeit am Anfang ist natürlich, das Auge muss sich ein bisschen mehr auf Schattierungen orientieren, weil die Farbe durch den Tag durch ist einfach grün in grün in grün. Da ist es natürlich schwierig, das Zeug zu entdecken und die Fische näher zu sehen. Und dann hat man auch sehr schnell den Eindruck, das ist ja sehr langweilig, da gibt es ja nichts. Aber wenn sich das Auge mal einmal daran gewandt hat, dann fängt man plötzlich Sachen zu entdecken. Und irgendwann hat man das Auge so viel trainiert, dass man sogar ganz kleine Fliegenlarven fängt zu entdecken im Wasser. Und dann wird es nachher erst so richtig interessant, wenn man die Details fängt zu sehen. Was halt einfach ist jetzt bei uns in der Schweizer See, das meiste Leben, das man dort antrifft, ist irgendwo zwischen 2 und 10 Meter. Also muss man nicht gross tauchen. Die tiefer gehen, die gehen meistens Zeug antauchen, das extra ist versenkt wurde als Hotspots, für das man dort irgendetwas anschauen kann. Sei das irgendwie eine Statue oder eine Mondlandefähre, wo man um einen Ort jemanden versenkt hat, wo man dazu kann. Das ist dann eher so ein bisschen das, was hier in der Schweiz ein bisschen tiefer als 10 Meter interessant ist. Aber es kommt natürlich immer auf die Sicht drauf an. Hier in der Schweiz haben wir vor allem durch den Sommer im Vergleich sehr schlechte Sicht, also das heisst 1 bis 3 Meter. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo man wirklich sehr schöne Sicht hat, da ist man dann eher 5 bis 20 Meter, je nachdem. Wohingegen man in einem Meer bis zu 50 Meter Sicht hat, also wo man es wirklich sehr weit sieht. Hat dann auch die Auswirkung auf die Tiefe, weil je tiefer man geht, desto weniger Licht kommt zu suchen. Da kann man jetzt im Meer auf 30 oder auf 40 Meter machen, man hat immer noch Tageslicht. Hier in der Schweiz kann es sein, dass man mit zum Tag irgendwo auf 20 Meter rauchen geht und die Taschenlampe vornimmt, weil man einfach dann nicht mehr sieht. Hat schon ein bisschen andere Anforderungen und ist sicher für einen oder für einen anderen dann noch ein bisschen beklemmend am Tag zu tauchen, hat man gleich einen Nachttauchgang, weil man mit der Lampe muss sein. Aber wenn man sich mal einmal daran gewandt hat, dann denke ich, ist es hier mindestens genau interessant, wenn nicht sogar interessanter, als irgendwo in einem Meer zu tauchen.
Sehr gut, Maike Wüthrich, danke Ihnen herzlich für das erste Interview hier an der Weltfriedenswoche 2020 und hoffe natürlich stark, dass Sie schnellstmöglich wieder Ihre Tauchartikel wieder anlegen können.
Ja, merci vielmals.